Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Wir haben heute mal wieder eine lockere Laberfolge, um es mal so zu sagen. Wir lieben Kino, beziehungsweise wir lieben Filme, und zwar Teil 2. Wir hatten das Ganze schon mal, und zwar in der Folge 9, also ziemlich am Anfang. Jetzt haben wir einfach eine Null dran gehängt und reden ein bisschen mehr über Filme, die uns bewegt haben, die für uns irgendeine Bedeutung haben. Ja, starten wir direkt rein. Mein Name ist Bert Kössler.
Und hier ist Florian Schäfer.
Heimkinopraxis Podcast.
Ja, du hast auch ein bisschen recherchiert in unserer Folge 9. Also ich muss sagen, bei diesen ganzen Filmtipps und Erzählungen, jetzt 80 Folgen, 90? Eieiei. Ich habe manchmal, hast du das auch so ein Gefühl, so Déjà-vu, habe ich das eigentlich schon dreimal erzählt?
Ja, aber das macht ja nichts. Es sind ja nicht alle.
Ja, es ist Leute, nicht auszuschließen, dass wir auch Filme zweimal empfehlen.
Ja. Das ist auch weniger wirklich eine Empfehlung in dem Sinne heute. Das geht mehr so in Richtung Filme, die man mal gesehen haben sollte. Und da haben wir, glaube ich, also jeder hat da so seine Liste, die für ihn irgendeine Bedeutung hat. Und das ist so ein bisschen wie Musik. Ja, man hört eine bestimmte Musik wieder, die man vor 20, 30 Jahren oft gehört hat. Und man fühlt sich sofort wieder in diese Zeit zurückversetzt. Und ich bin sicher, dass jeder, der jetzt hier gerade zuhört, auch so eine Liste von Filmen hat, die irgendwie eine besondere Bedeutung haben. Deswegen auch hier gleich schon mal der Aufruf von vornherein. Schreibt uns gerne einen Kommentar unter die Folge drunter oder bei Facebook oder wo auch immer
das,
wo das gepostet ist. Was ist euer wichtigster Film oder eure wichtigsten Filme, die für euch eine Bedeutung haben, wo ihr eine gewisse Geschichte dazu habt? Also haut gerne in die Tasten und schreibt uns das auch kurz rein. Ich finde sowas immer wahnsinnig cool zu lesen. Und ja, willst du mit was anfangen oder soll ich anfangen?
Leg los.
Okay, lege ich los. Der erste Film, der für mich wirklich im Sinne von Heimkino eine wirklich Bedeutung hat, war tatsächlich, so simpel es auch klingt, Jurassic Park. In Klammer 1993. Ja, der ist schon so alt. Der hat jetzt sein 30-Jähriges gehabt. Und Jurassic Park deshalb, weil das natürlich damals logischerweise das gehypte Ding war. Ich erinnere mich gut, wie das im Radio angekündigt wurde, dieser Film. Irgendwie an einem schönen Sonntagvormittag habe ich das nebenbei gehört. Und die haben da irgendwie erzählt, ja, da haben sie jetzt Dinosaurier geklont aus DNS-Schnipseln, die in Bernstein gefunden wurden, in irgendwelchen Moskitos. Und ich konnte es für den ersten Moment wirklich nicht auseinanderhalten. Verdammte Scheiße, ist das jetzt wirklich gerade real? Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ach nee, okay, ich glaube, die reden gerade über einen Film. Das war so mein erster Gedanke.
Also ich wäre gern ins Kino gegangen damals. Ich war noch nicht alt genug, weil wie alle Kinder in jungen Jahren war ich natürlich Dino-Fan und habe in dem Fall auch so eine Dino-Landschaft gebaut. So Dino, also es war damals, ich habe diverse Filme nachgespielt, die ich nie gesehen habe. Aber diese Erzählungen darüber so spannend waren, auch zum Beispiel als Kind mal viel mit Alien, ja, wo ich ihn noch gar nicht gesehen hatte.
Ja, das dein Problem Figuren ist, du warst ein Jahr zu spät dran, ne? Du bist 82er Jahrgang, deswegen hast du Jurassic Park 93 nicht mit 12 mitgenommen und dann auch 1997 den zweiten Teil, der dann ab 16 war, auch wieder nicht mitgenommen.
Das kann gut sein, ja.
Ja, also, ich weiß es deshalb, weil ich kenne die Rechnung halt von mir. Ich habe diese Filme genau immer im richtigen Alter quasi mitnehmen können.
Ja. Nee, ansonsten will ich natürlich, also es ist ja ohne Frage ein Überklassiker für mich auch, aber ja.
Ja, es ist mit Sicherheit nicht der schlauste und beste Film aller Zeiten, aber er hat einfach das gewisse Etwas und es ist eine absolute handwerkliche Meisterleistung von Spielberg. Das alleine deshalb ist es einfach der Film der Filme. Ich weiß auch gar nicht, ob das damals, also ich habe gerade mal nebenher geguckt, dieses Klonschaf Dolly, was wir vielleicht alle noch so ein bisschen kennen, das war 96, als sie das geschafft haben. Und ich weiß auch nicht, ob das nicht in den 3, 4 Jahren davor auch schon häufiger Thema in den Medien war, dass man versucht, irgendwelche Tiere zu klonen.
Ja, es war auch schon mal Thema, bevor es gelungen war. Ja,
so. Genau, und wahrscheinlich ist deshalb auch so ein bisschen bei mir dieser Gedanke durchgekommen, haben die es jetzt echt geschafft, Dinosaurier zu erschaffen? Und natürlich auch so mit einer gewissen Angst verbunden, weil ich hätte ehrlich gesagt keinen Bock drauf, dass die Viecher überall rumrennen. Also ganz ehrlich. Naja, wie auch immer.
Ultimatives Popcorn-Kino. Also ich finde, was das angeht, ist der Film geradezu perfekt. Also muss man echt sagen.
Für mich war es dann auch ein Grund, als der dann ungefähr ein Jahr später, also damals noch war das ja ein Jahr, bis der dann für den Heimbereich veröffentlicht wurde, als der dann auf VHS rauskam, müsste so um 94 rum gewesen sein, war das für mich der Anlass, da wirklich durch die ganze Stadt zu latschen. Ja, man kennt das ja, so die typischen Film- und Mediendiscounter sind ja meistens etwas außerhalb gelegen. Und ich bin da wirklich 5 Kilometer einmal in die Vorstadt gelaufen. Ich meine, mit 12, mit 13 hast du jetzt nicht unbedingt bessere Möglichkeiten. Gutes Fahrrad, okay, aber es hat sich nicht ergeben, weiß ich nicht. Um mir da diese VHS dann zu holen am Veröffentlichungstag, weil ich es einfach nicht mehr erwarten konnte. Und die dann halt abends auch noch in den Videorekorder reinzuschmeißen und noch so viel davon zu gucken, wie man eben noch gucken durfte. Bis ich ihn dann endlich komplett sehen konnte, nach diesem einen Jahr Wartezeit seit der Kinovorstellung. Und das ist immer so ein Ding, das wird einfach immer in Erinnerung bleiben. Gerade bei Jurassic Park war es dann letztendlich auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Jetzt hattest du schon diese Videokassette. Ja, das ist das einzige Material, Kauf-VHS-Kassetten, die damals mit Stereoton und unten drunter Dolby Surround kodiert erhältlich waren. Im TV hast du ja in der Regel nur Mono bekommen oder zumindest nur in Mono aufnehmen können, weil die meisten VHS-Rekorder in Mono eben waren. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, dann auch zu sagen, irgendwann, ja, okay, jetzt müssen wir ein bisschen upgraden hier. Jetzt gibt es eben mehr als nur Stereoanlage. Jetzt gibt es hier einen Dolby Surround Decoder oben drauf, ein paar Jahre später, um dann endlich mal diese VHS-Kassette auch in Dolby Surround hören zu können. Ja, und letztendlich habe ich Jurassic Park immer wieder gekauft. Ich habe ihn auf DVD gekauft, ich habe ihn auf Blu-ray gekauft, ich habe mir die Blu-ray 3D geholt, ich habe mittlerweile die UHD. Also ich habe, glaube ich, jedes Format mitgenommen, in dem es diesen Film gab, außer Laserdisc. Und für mich war das immer so der Surround-Testfilm auch so ein bisschen. Also ich habe ihn mittlerweile in Summe über 40 Mal gesehen. Das ist mein absoluter Beknacktheitsfilm, so gesehen auch. Also ich kann ihn wirklich auswendig mitsprechen. Und der Film. Jetzt schießt du mal los, was hast du?
Also ich war mit ähnlichem Alter, das ist natürlich auch so eine, also ich sag mal von 12 bis 22, da ist also im Alter, das sind, glaube ich, so diese prägenden Ereignisse, was das angeht. Dementsprechend hängt es natürlich da dran, aber ich war teilweise auch mit weniger überzeugendem Kram noch zu begeistern. Und zwar kam da ein Film namens Kongo.
Ich habe den tatsächlich 95. schon zigmal in der Videothek stehen sehen, glaube ich, damals.
Ja.
Habe ihn aber nie ausgeliehen.
Schlecht. Ja, aber mit Tim Curry in der Hauptrolle unter anderem. Und zwar ist das so eine. Das Setting ist im Dschungel, wo Gorillas sind, werden so besondere Gorillas gezüchtet, die halt irgendwie stärker und aggressiver sind, und das läuft dann so außer Kontrolle, und dann gibt es so eine Mission, wo die da irgendwie die einfangen oder gegen die kämpfen, quasi gegen so Riesengorillas, wo in dem Fall, glaube ich, so Menschen im Anzug so waren. Und das Highlight ist, wo sie die von ihrem Lager mitten im Urwald versuchen abzuhalten. Sie bauen ringsum eine Laserfalle auf. Also die auch quasi, ich weiß nicht, die Laser meine ich selbst schon so, also nicht nur eine Lichtschranke, sondern die schneiden dann quasi.
Also so richtige so Cutter-Laser.
Ja, genau, ja. Und das ringsrum dann so blaue Linien.
Was ja übrigens keine Fiktion ist. Ne? Und das nur mal so.
Ja,
ich meine, Metallteile werden auch so geschnitten. Also gibt durchaus Laser, die
so in der Länge von insgesamt 100 Meter das Umlager zu spannen.
Das wiederum jetzt weniger. Aber grundsätzlich, Laser können schneiden. Ja.
Also. Aber was ich an dem Film cool fand, zum einen war halt für mich damals noch verdammt spannend. Und ich habe da ja auch schon mal in einer Einzelfolge da so einige Filme in der Art empfohlen. Was ich immer noch oft gut finde, wenn es gut gemacht ist, ich habe natürlich mittlerweile da viel höhere Ansprüche, aber ist so ein Abenteuer-Urwald-Setting. wenn es gut ist. Und dort gibt es dann halt auch so im Dschungel Starkregen. Mhm. Ja, dann schwimmen die Zelte weg. Und in dem Sinne fand ich den total abenteuerlich. Aber es ist mir dann auch schon gedämmert, dass es wohl ein bisschen Hanebüchen war und so mit mutanten Gorillas und so.
Ja, hört sich lustig an, aber dann bin ich jetzt fast ein bisschen froh, dass ich mir den nie ausgeliehen habe.
Ich kann jetzt auch nicht direkt empfehlen.
Ja. Ich meine, Tim Curry ist ja jetzt schon auch durchaus ein Name in dem Bereich. Aber war der dann wenigstens auch so auf witzig gemacht oder hat er sich eigentlich ernst genommen?
Also wie ich ihn in Erinnerung habe, ernst.
Okay. Ja, das ist dann die gefährliche Sache. Ja. Das ist übrigens auch das Einzige, was ich jetzt so Filmen wie, sagen wir mal, Fast and Furious 10, über den ich schon hergezogen bin,
schlimmer, ja.
Was ich denen als Einziges wirklich gutheißen oder gutschreiben kann, dass sie sich eben nicht mehr so wirklich ernst nehmen und man schon merkt, dass sie diese hanebüchene Blödsinns-Action tatsächlich mit einem gewissen Augenzwinkern auch rüberbringen. Naja, okay, lassen wir
das. Das wäre dann auch noch so eine weitere Kritik zu dem Film, den ich letztes Mal auch mit zerrissen habe, dem Creator, wo ich denke, wenn das sich nicht so ernst genommen hätte, wäre es vielleicht auch halb so schlimm. Aber er kommt mit so einer salbungsvollen Gestik daher und wo es eigentlich nicht ganz so die Tiefe hat.
Ja. Ein weiterer Film, der sich durchaus sehr, sehr ernst genommen hat zur damaligen Zeit und auch heute mit der Fortsetzung, mit der überaus schlechten Fortsetzung sich immer noch ernst nimmt und anscheinend ist ja auch ein dritter Teil jetzt im Gespräch, ist ein paar Jahre später nach Jurassic Park entstanden. 1996 ist der in die Kinos gekommen und auch den habe ich mittlerweile über 20 Mal wahrscheinlich gesehen. Auch das ein wahnsinniger Surround-Test-Film, einfach weil es diesen genialen Effekt direkt am Anfang hatte, als so diese Buchstaben immer so zusammenknallen, ja, diese wahnsinnig mächtigen Buchstaben aus Metall oder was auch immer, knallen so zusammen und fliegen dann so nach hinten weg und das war einfach ein Surround-Effekt damals schon auf der VHS-Kassette. Richtig geil, ja, also alle, die es auch so wahrgenommen haben, wissen jetzt, wovon ich rede. Independence Day.
Den habe ich im Kino gesehen und ich habe damals auch, es war so eine Zeit, da habe ich auch so Daumenkinos gebastelt. Dieses mit das Raumschiff zerstört ein Hochhaus, habe ich mal so als
Daumenkino. Okay, dann hast du so diesen Laser dann so runter.
Genau. Ja, und ich fand das auch damals, was war noch so ein Alter, wo man mich mit so einem Blödsinn beeindrucken konnte.
Ja.
Boah, das ist ja ein verdammt großes Raumschiff. Und
30 Kilometer.
Dass dieser ganze Humor da so teilweise selten dämlich ist. Das ist damals, habe ich noch nicht so sehr gemerkt, aber dass er sehr ernst gemeint war. Ich finde es auch so ein Film, der trotz diesem ganzen Stuss mit so einer Relevanz versucht vorzugaukeln, so es geht hier um was, ja, und es eigentlich ein Käse ist. Und einer, der, glaube ich, kurz danach kam, ein Film oder fast sogar gleich im Monat, wo ich noch so ein bisschen im Rausch war von Independence Day, ich dachte, ja, ne, schon irgendwie so, es war tatsächlich das größte Raumschiff, was ich je gesehen habe, so als wäre das eine Leistung, ja. Und danach kam Man in Black.
Ja, mit einer Coolness, die einfach.
Und den habe ich, und der war auch viel kürzer, weil Independence Day, das war damals noch seltener, der war so zwei Stunden irgendwas, ja. Und dann kam so 90 Minuten Man in Black und lässig Gags und hier sind die Aliens und als ich den gesehen habe, hat für mich Independence Day so voll verloren, weil es war für mich damals so, habe ich gemerkt, dass dieses Bierernste bei Independence Day eigentlich überhaupt nicht mein Ding war und dass man das auch alles nicht so ernst nehmen muss, so ein Käse. Also da hat es quasi einen Nachfolgefilm geschafft, den dann so zu deklassieren und dann wäre ich jetzt auch weit davon entfernt, Independence Day mir oft anzuschauen.
Ja. Alleine schon diese Anfangsszene, bis dann diese blöde Libelle endlich mal auf der Scheibe kleben bleibt. Es drückt ja schon den Humor von Man in Black aus. Ja, Independence Day, also ein Film, mit dem ich dann doch irgendwo erschreckend viel verbinde in dem Sinne. Ich muss einfach sagen, es ist natürlich übelste amerikanische Militärpropaganda. Ja,
ja und dann noch diese Freedom
die meisten, Scar. Ja, so genau, was. Das ist einfach so furchtbar. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch ultra cool, ja. Jeff Goldblum noch in seiner Rolle, auch relativ frisch ja nach Jurassic Park, wo er auch dabei war, als er noch relativ ernsthafte Rollen, will ich mal sagen, spielen konnte. Wenn man sich heute Jeff Goldblum in Filmen anschaut, Ja, der war ja auch im Marvel-Universum mittlerweile dabei und was weiß ich nicht, wo alles. Da spielt er ja immer so wirklich bewusst abgefahrene oder völlig überdrehte Typen. Ja, so komisch, genau, Paradiesvogel, er ist ja sowieso irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie 2,50 Meter groß oder so, der Mensch, ich weiß auch nicht. Ja. Und da hat er mittlerweile auch seine eigene Serie bekommen. Ich glaube, bei Disney Plus ist die auch, ja, wo er sich einfach alle möglichen Dinge auf der Welt anschaut, wie die hergestellt werden, irgendwelche Schuhe und Kaugummis und was weiß ich was, wo er einfach in seiner typischen Art so rüberkommt. Ich finde ihn einfach einen wahnsinnig coolen Typ, aber ich fand ihn in den 90er-Filmen immer noch wesentlich besser als heute. Und er hat einfach diese Coolness zusammen mit Will Smith, kommt er da rüber. Es ist einfach unglaublich geil. Also insofern Independence Day wirklich ein sehr, sehr dummer, schlechter Film eigentlich, aber auch unheimlich cool. Ja, und deswegen gucke ich mir den auch heute immer noch irgendwie so gefühlt alle 5 Jahre mal an. Auch wenn ich weiß, dass es die reinste Verschwendung von Lebenszeit ist und ich auch diesen Film zur Hälfte gut mitsprechen kann. Schaut euch übrigens nicht die Extended Edition an, die dann irgendwie so um 2000, weiß ich nicht, 16 herum oder so, nee, oder noch früher. Nee, viel, viel früher kam die raus. Also wo der Film irgendwie nochmal 10, 20 Minuten länger ist. Die ist wirklich übelst schlecht und wenn ihr euch das angucken wollt, dann bitte nur im Originalton, weil die haben andere Synchronstimmen verwendet. Das geht einfach überhaupt nicht. Also nur für die reingeschnittenen Szenen. Das ist, total dämlich. Aber egal. Independence Day.
Ein Film, an den ich mich auch noch sehr dunkel erinnere, aber ich weiß, dass er mich damals als Kind schwer beeindruckt hat. Zumindest eine Szene habe ich immer noch so ganz dunkel in Erinnerung, auf einem untergehenden Kahn auf dem Fluss, wo dann das Wasser durchschwappt. Also das fand ich als Kind immer sehr krass, wenn auf einmal so die Massen, es geht runter und drüber und so. Das war dann im Kino, was geht hier ab? Und zwar von der Story gab es x Verfilmung. Ich muss doch ein bisschen nachsuchen, welcher wie und was das war, aber es muss sein, die Version von 1993. Weil prinzipiell ist ja schon das Buch bekannt. Und zwar diese Verfilmung heißt Die Abenteuer des Huck Finn. Also so eine Huckleberry Finn Story. Und ich fand es total abenteuerlich, wenn man jetzt so Kritiken davon liest, dann heißt es hier und da nicht so originell und dies und das. Aber so aus dem Erwachsenensicht kann ich jetzt sagen, interessant, wer da schon alles so dabei war, beziehungsweise dass er mich umgehauen hat, auch bildlich, erklärt sich dadurch Janusz Kaminski, Kamera. Das ist ja der Steven Spielberg-Kameramann über Jahrzehnte. Seit, ich glaube, wie heißt er, der Kriegsfilm hier, Dingens da mit der Landung in der Normandie.
Ja, Soldat James Ryan, wo er genau, übrigens Vin Diesel mitspielt, habe ich gestern.
Tatsache, also kuriosen. Ja, also der einfach für so immersive Popcorn-Kino-Kamera bekannt ist, Janusz Kaminski, super Typ, der hat da Kamera gemacht. Und wer spielt tatsächlich den jungen Huckleberry Finn? Elijah Wood. Noch einige Jahre vor, vielleicht wurde er deswegen auch besetzt, vor der Herr-der-Ringe-Reihe. Also als ganz Jungspund. Und wer spielt seinen Vater? Ron Perlman. Der auch natürlich so ein bedrohlicher Typ dann irgendwie ist. Also ist ja passend, die sind ja beide noch sehr gut im Geschäft und kann ich euch jetzt auch nicht wirklich empfehlen, aber vielleicht schaue ich ihn mir nochmal an, um zu sehen, was, vielleicht gibt es dann so ein paar Déjà-vus, also so durch diese Südstaaten-Klischees dadurch meandern und Klischee, ja, aber das
ja, also ich,
fand ich sehr abenteuerlich damals. Ich habe
den tatsächlich auch mal direkt auf die Liste gesetzt, um das mal nachzuholen. Es ist ja auch ein klassischer Walt Disney Abenteuerfilm.
Genau.
Disney hatte ja viel in den 90ern und so in diesen Abenteuerfilmen gemacht und hatte da die Finger überall drin. Und ich meine auch von dem ganzen Setting her, diese Huckleberry Finn Sache, die ist damals, da hast du ja alles bekommen, Hörspielkassetten, Bücher und Zeug und was weiß ich nicht alles. Das ging allerdings bei mir immer so.
Und da gibt es auch dann Sklaverei und jemand wird erschossen und so. Also hat auch schon so hier und da eine gewisse Härte, die natürlich auch auf das aufgrund der Vorlage ein bisschen zustande kommt. Und ja.
Ja, ein Klassiker von Mark Twain halt. Ne? Tja, sehr schön. Mal sehen, wann der kommt. Wahrscheinlich jetzt gleich in der nächsten Lieferung oder sowas. Tja, was haben wir sonst? Ich gehe mal eine ganz kurze Zeit weiter. Also wir hatten Independence Day 1996 und 97 kamen dann so ein paar Filme raus, die haben für mich auch so ein spezielles Erinnerungspotenzial. Einer davon sehr bekannt, Twister. den es ja mittlerweile auch in einer wirklich sehr gut aufbereiteten
Turbine,
Dolby Atmos,
habe ich noch nicht gesehen in der Form, aber ja.
Euro 3D-Version gibt. Ja, genau, einer der wenigen Filme in Euro 3D, der wirklich sehenswert ist. Klar kann man auch sagen, Popcorn-Kino, ja, nichts Besonderes, dämliche Dialoge.
Vollkommen übertriebenes
Acting, so wild. Ja. Ja, ich gucke ihn mir alle paar Jahre mal an und ich stelle jedes Mal fest, also ganz ehrlich, so blöd ist er jetzt auch nicht. Was ich dem Film wirklich zugute schreiben muss, ist, dass man tatsächlich sehr gut mit den ganzen Charakteren klarkommt. Ja, die haben ja diese Truppe aus, heute würde man Sturmjäger sagen, damals gab es den Begriff noch nicht. Und die sind wirklich sehr, sehr cool dabei. Wir haben halt auch Philipp Seymour Hoffmann beispielsweise. Das ist ein total übertriebenen Typ, so ein runtergeratzten, weiß ich nicht, was das sein soll, spielt, was er einfach absolut genial macht. Wir haben diese etwas hochgestochenen Anzugsfuzzis und diese Gegenspieler, die da in ihren schwarzen Limousinen rumfahren und eigentlich genau das Gleiche versuchen, aber halt einfach zu doof sind dafür. Und da gibt es einfach wahnsinnig viele bekannte Gesichter in diesem Film. Und er macht einfach immer wieder Spaß. Also ich mag den einfach. Ich komme an Twister.
Ich erinnere mich an den Satz, den kann man auch heute noch überall nachlesen, aber da haben wir uns damals drüber beömmelt, mein Cousin und ich, warum der ein R-Rating bekam. Also ne, diese Altersbeschränkung.
Ja.
Das ist ein Begründungssatz, der irgendwo überall so nachzulesen ist, wegen intensiver Darstellung schlechten Wetters.
Was?
Das ist geil.
Wie blöd ist das denn bitte?
Und dann haben wir so gedacht, ja, also wenn die das sehen, dann haben die Angst vor schlechtem Wetter.
Ja, das ist ja unbedingt. Also das, den kann man nicht zu früh angucken, ne? Wegen dem. Ja gut, weiß ich nicht. Ich meine, da ist ja durchaus auch zu sehen, wie Menschen aus ihrem Bunker herausgerissen werden mitsamt der Tür
des Bunkers. Es ist natürlich nicht falsch, aber sprachlich so schön. Ja.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen dämlich. Deshalb. Naja, okay. Ein anderer Film aus derselben Zeit und den ich da auch sehr stark mit Twister verbinde, weil auch ein gewissermaßen Katastrophenfilm ist Dante's Peak.
Habe ich im letzten Jahr mal wieder gesehen, ja.
Ja, mit Pierce Brosnan unter anderem und als er eben mal nicht den Bond gespielt hat, er war ja auch Bond zu dieser Zeit. Und ja, auch so ein schönes amerikanische Kleinstadt und der kommt da hin und soll eigentlich den Vulkan untersuchen, weil der mal ein bisschen
das war auch so eine
hat.
Katastrophenfilmzeit, da gab es genau, noch einen anderen, ja. Vulcano gab es noch dann
ja,
auch
der war
noch
aber
und
mies.
So ein, ja, und ich muss sagen, Dante's Peak ist auch ziemlich platt, aber es funktioniert. Also
ja.
So ähnlich wie man auch bei Twister sagen kann, er funktioniert ohne halt ein Glanzstück für die
absolut.
Ewigkeit zu sein.
Er ist nichts für die Ewigkeit, ja. Garantiert nicht. Aber ich habe mir dann auch Volcano später nochmal nachgeholt, als ich ihn schon längst vergessen hatte. Der ist ja deshalb berühmt geworden, weil sie ja da die Lava mit Vanilleeis, was sie mit roten Lampen angestrahlt hat, haben sie das gemacht. Ja. Ja, total irre. Aber den fand ich wirklich übelst platt, obwohl es ja auch so ein klassischer 90er-Katastrophenstreifen ist, ähnlich wie jetzt auch hier. Na, wie heißt er mit dem Tunnel und so, ne? Sylvester Stallone. Ihr wisst Bescheid. Der andere, den es bei Turbine mit sehr geilem Atmosound
Daylight.
Gibt. Daylight, genau. Den ich mir allerdings nicht so gerne angucke, weil mich das Geschrei der Leute da einfach nervt, weil die alle so in Panik sind. Ja, in Ordnung. Also Dante's Peak. Dante's Peak fand ich da wesentlich besser, einfach auch von der ganzen Handlung her. Und es ist so dieser klassische 90er-Jahre-Film. Also wenn du mir sagst, komm, lass einen 90er-Jahre-Film angucken, weil ich mag die Atmosphäre von damals, dann ziehe ich dir Dante's Peak aus dem Regal.
Aber da lässt sich jetzt auch, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen im Moment noch anekdotische Evidenz, aber vielleicht lässt sich es auch noch weiter beweisen. Es war so eine Zeit, wo so Wissenschaftler zu Actionhelden gemacht wurden.
Mhm.
Es gibt ja immer mal so andere kuriose Gestalten, weil, siehe Jurassic Park, das ist ja auch einer.
Ja, oder ja, Independence Day ist genau das Gleiche. Ja, da haben wir den verkappten Wissenschaftler, der eigentlich nur Fernsehtechniker ist.
So ganz entfernt mit, könnte man das vielleicht sogar noch, na gut, Indiana Jones ist ein bisschen als Wissenschaftler, ist vielleicht schon noch am Rande.
Der spielt im falschen Jahrzehnt.
Ja, ist ein anderer, ja, doch ein bisschen anders. Aber diese sage ich mal, Karohemd in die Hose gestopft, Spießer-Typus, so ein spezieller wird dann so, was natürlich auch immer, man kann sich da gut dann identifizieren, es ist ein Normalo. Ja, das war damals so ein Schema, wo sie gedacht haben, kommt gerade ganz gut. Ich meine, gab ja noch, genau, in anderen Jahrzehnten andere Figuren, die so offenbar als der Vater oder was weiß ich was, ne, so die Gestalten, die man gesagt hat, könnte doch jetzt mal zum Held werden. Bei mir gab es noch einen Film, wo ich so ein bisschen was gelernt habe über Kino, 1999, wo ich dann dachte, nach dem Kinobesuch, boah, also ich habe jetzt Kopfweh, es war auch definitiv bildlich eine Zumutung. Es war ganz offensichtlich total billig, aber ich kann auch nicht abstreiten, dass es total spannend war und es ist irgendwie krass. Es gibt auch Filme, die nicht so aussehen wie Dante's Peak, und zwar Blair Witch Project. Ja, das hat mir so ein bisschen so ein Aha-Effekt, ist natürlich was ganz anderes, ja, ich glaube, hat jeder gesehen oder weiß zumindest, was da so Sache ist, diese VHS-Wackelkamera im Wald und man sieht im Prinzip fast die ganze Zeit nichts, zusammen mit viralem Marketing, und ich dachte, ja, so Kinofilme, die müssen jetzt nicht zwingend von Steven Spielberg gemacht werden, es geht auch anders, also ich glaube, viel mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, aber da war für mich so zu dem Zeitpunkt, habe ich so gedacht, aha, es gibt auch andere Filme und es hat irgendwie auch funktioniert.
Den Film habe ich auch einige Jahre später nachgeholt in meiner Videothekzeit. Also die 90er, so Twister, Dante's Peak war für mich eher so, da verbinde ich eher so diese Kinogänge am Nachmittag. Ich habe das immer, so gemacht, dass ich einmal die Woche nach der Schule in die nächstgrößere Stadt mit Kino gelaufen bin. Und dort dann quasi ins Kino gegangen bin, und weil das halt Nachmittagsvorstellungen waren, das lief mir halt gut rein, weil danach konntest du halt schön mit dem Bus nach Hause fahren, braucht es kein Taxi, also Privattaxi dafür. Und da hast du halt oft das Glück, dass du einfach wirklich alleine im Kino gesessen bist, also maximal noch ein oder zwei andere Leute auch mit drin, die das wahrscheinlich genauso genossen haben. Und du hattest freie Platzwahl, also sowas wie Platzreservierung gab es damals nicht, wir sind einfach hingegangen, hier Kasse, Geld, zack. Und rein da und hast den besten Platz rausgesucht. Das war also so gesehen das größte Privatkino, das ich jemals hatte. Und das verbinde ich damit. Blair Witch Project war dann so für mich so ein Film, habe ich mich fast schon nicht rangetraut, weil die hatten auch so ein geiles Marketing.
Ja, das
war ja so unheimlich und so wahnsinnig. Ja, also so ähnlich wie bei The Ring war ja dann auch sowas. Das ist ja auch vom Marketing so aufgezogen worden, wie das ist der schlimmste Horrorfilm, den du jemals gesehen hast, so auf die Art. Ja. Und bei Blair Witch Project natürlich auch noch so dieses, das ist alles real. Ja, wir haben diese Aufnahmen im Wald gefunden.
Found Footage, ja.
Ja,
und so ein ganzes Genre begründet. Erfunden hat das mit Sicherheit nicht, aber doch sehr angestoßen. Ja,
wurde und ja dann auch immer wieder mal
ein Beispiel
umgesetzt.
Eines maximal erfolgreichen Films, was Finanzen angeht, weil hat nichts gekostet und so viel eingenommen wie ein großer Blockbuster.
Ja.
Und der andere Beispiel dafür ist Paranormal Activity. Das habe ich jetzt nicht so ein Kinobesuch da, wo ich von erzählen kann, aber der hat auch finanziell sich äußerst gelohnt.
Ja, gab es ja dann später auch diesen, da komme ich jetzt auch gerade nicht auf den Namen, wo diese Aliens da angreifen. Gab es dann auch einen zweiten und dritten Teil, die dann komplett anders gemacht wurden. Mensch, nee, was Längeres. Also der 10. war dann irgendwas, jetzt komme ich echt in was. Ja, Cloverfield, genau, Cloverfield. Und dann gab es ja die 10 Cloverfield Lane als zweiten Teil und dann gab es noch den dritten Cloverfield Project oder sowas, keine Ahnung. Aber der erste war ja im Prinzip auch so auf diese verwackelte Art und Weise. Also ganz ehrlich, ich kann mir sowas nicht oft angucken, aber wenn man es dann doch mal durchzieht, dann ist es irgendwie schon auch mal eine nette Abwechslung, muss man sozusagen. Ja. Einen habe ich noch. Oder eigentlich zwei. Da müssen wir jetzt in der Zeit wieder ein bisschen zurückspringen. Wir haben ja damals, also wir Kinder des Ostens, haben ja Filme nicht sofort bekommen, also westliche Filme sowieso, nur in sehr geringer Auswahl. Und einer, der aber durchgekommen ist, allerdings erst 4 Jahre ungefähr nach, oder fünf Jahre fast sogar nach seiner eigentlichen Veröffentlichung 1982, war E.T. der Außerirdische. Ein Film, der mir bis heute einfach komplett eingebrannt ist, weil ich den halt in irgendwann so im Alter von ungefähr 6 Jahren gesehen habe. Er ist auch altersmäßig, also FSK 6 heute immer noch. Und ich bin immer noch der Meinung.
Das gruselige Alien, das Schwumpelmonster.
Einfach, ja, alle immer so, oh, und der ist so süß und das ist so traurig.
Nee, das war schon dann, gruselig.
Ja. Ja, ganz ehrlich, als der dann da so, als der dann so weiß wird, weil er sich da quasi, ich weiß nicht, habe ich bis heute nicht kapiert, warum der weiß wird, wahrscheinlich, weil er sich irgendwie erkältet hat, also da einen Tag lang in dem Fluss da rumlag oder sowas. Und die waren ja auch an Halloween draußen, waren alle total fertig dann. Das war einfach so ultra gruselig und auch am Anfang diese Szene, also ihn dann da im Maisfeld entdeckt und brüllt dann da erschrocken in die Kamera. Ganz ehrlich, ich habe mir als Kind so die Augen zuhalten müssen jedes Mal. Die Szenen dazwischen, das ging dann immer, ja, das war alles cool. Und ich fand das auch so diese ganze amerikanische Vorstadtatmosphäre, das war natürlich auch völlig neu und unbekannt für mich damals und das wird, glaube ich, vielen so gegangen sein. Ich fand das auch irgendwie unheimlich cool, ja, diese riesigen Häuser, die hatten und diese Grundstücke mit den wahnsinnig langen Einfahrten. Das ist alles irgendwie sehr, sehr außerweltlich gewesen für die damaligen Verhältnisse. Von daher, der hat mich unheimlich geprägt, aber auch unheimlich erschrocken. Und ja, ich sehe schon, du angelst ihn gerade aus dem Regal.
Nee, einen anderen, weil ich hab natürlich E.T. auch mal gesehen, aber viel später und deswegen hat mich der jetzt als Kind nicht umgehauen, weil da hatte ich ihn einfach nicht gesehen. Aber definitiv ich weiß, dass im gleichen Jahr und zwar im gleichen Monat oder so ein anderer Film rausgekommen ist, den ich auch erst viel später gesehen habe, aber der jetzt zu meinen Lieblings-Top-10-Filmen oder so gehört. Und ein Regisseur, der es zumindest sehr lange auch nicht verwunden hat, dass dieser Film nicht den berechtigten Erfolg hatte, den feiern viele heute total ab, den Film, aber sagt, ein Grund, warum sein Film damals gefloppt ist, ist, dass es im gleichen Monat gab es auch einen Alien-Film namens E.T. und der hat abgeräumt und seinen absolut brillanten Film, das Ding aus einer anderen Welt, auch 82 die Version von John Carpenter, ich wesentlich weniger ein Kinderfilm ist, aber also wer den noch nicht gesehen hat, also ne,
ja,
das ich als John Carpenter Fan, das fett die Effekte, Practical Effects mit Macho Monstern,
ja. Mega sehr, sehr schlecht der natürlich aus heutiger Sicht, aber damals halt.
Der erste, also das, die sind sehr gut, immer
das
noch.
Das war Effekte. Aber schon sehr viel Stop-Motion dabei, oder? Also, soweit ich mich erinnern kann.
Also, sehr clevere Mischung. Es ist, von motorisiert und so, also Stop-Motion, dass es krass ruckelt, gibt's wenig.
Ja, schon einiges.
Sondern also. Das meiste ist irgendwie motorisiert, also da ist zumindest von der Geschwindigkeit nichts schlecht und damals auch noch halt ohne CGI und dieser Rob Bottin, der Special Effects-Typ, hat ein Jahr lang ohne Pause da dran gearbeitet, diese Effekte zu bauen und war danach erstmal krank.
Ja, es ist
eine ganze Weile. Ja, aber das war das gleiche Jahr wie E.T.
Es ist definitiv ein riesen Film natürlich auch gewesen, wobei ich auch sagen muss, auch das Remake, was dann den Originaltitel behalten hat, The Thing, ist jetzt auch nicht so schlecht. Es ist natürlich nicht das Kultige vom Originalfilm, aber da haben sie es dann halt mit den Effekten mittlerweile dann im Griff gehabt und dadurch wirkt er auch aus heutiger Sicht jetzt nicht mehr so.
Ja, da bist du aber mit deiner Meinung relativ alleine, weil die allgemeine Meinung ist, dass speziell die Effekte von diesem späteren Film schlechter sind als beim alten, weil die damals gedacht haben, nee, wir müssen jetzt digital machen und das Digitale noch nicht so weit war. Ja. Ich finde diese noch neuere, es gibt ja auch noch einen viel älteren Film von Howard Hawks, der schon das gleiche Thema hat, aber dieser noch neuere, der ist für sich genommen jetzt nicht so katastrophal schlecht, aber er ist halt auch einfach das Gleiche wieder aufgewärmt. Also er hat dem nichts hinzufügen können und dann ist halt bei dem Original hat man natürlich noch, also was in diesem 82er, natürlich noch Kurt Russell als mega Figur da drin oder überhaupt dieses ganze Setup mit wer ist nun von euch das Alien und so, ja.
Ja, also klar, also der 82er ist definitiv besser, keine Frage. Ja, es ist nur, wie gesagt, ich finde, Remakes werden oft schlecht gemacht. Ich fände das Remake jetzt nicht so übel. Aber klar, es ist jetzt auch kein Film, den ich mir noch 5-mal angucken werde. Also von daher kein Ding. Ja, aber um das abzuschließen, gerade so diese E.T.-Ära für mich als Kind, was da direkt anschließt, war dann die unendliche Geschichte, die ja 84 gedreht wurde, die wir auch im verbarrikadierten Osten damals noch zu sehen bekommen haben. Nicht oft, aber ja, ich habe ihn dann auch später dann auch immer wieder nochmal angeguckt. Und ich muss sagen, auch der ist natürlich deutlich mehr Kinderfilm aus meiner Sicht, aber auch verdammt gruselig in mancher Hinsicht.
Absolut. Ja, für also mich war der erste Kinobesuch tatsächlich, war da relativ spät dran, war die Unendliche Geschichte 2. Mhm. Es war auch eher unspektakulär, weil es war ein sehr kleines, langweiliges Kino an der Stelle, aber immerhin, es war der erste Kinofilm.
Ja. Ja, was viele ja nicht wissen, ist, dass Teil 1 und 2 im ursprünglichen Buch von Michael Ende ja eigentlich zusammengehören. Also es war eigentlich eine durchgehende Handlung vom gesamten Buch. Und die haben mit dem ersten Kinofilm nur ungefähr die erste Hälfte von diesem Buch verfilmt und dann halt irgendwie ein Happy End dran gebastelt und haben das dann im zweiten Teil wieder aufgegriffen und damit quasi die zweite Hälfte vom Buch nachträglich hinterher verfilmt, allerdings wesentlich freier, als es beim ersten Film gemacht wurde. Also da wurden wesentlich mehr Sachen dann weggelassen und andere hinzugedichtet, wobei ich auch den nicht wirklich jetzt schlecht fand. Es war halt noch so ein bisschen, also man merkt schon so diese typische Bavaria-Produktion merkt man immer noch durch und das ist da halt mit den Effekten teilweise schon ein bisschen, ich habe ihn lange nicht gesehen, ehrlich gesagt,
den zweiten Teil. So ein bisschen Feeling,
ja. Es ging so in diese Richtung, da gab es ja dann diese Roboterviecher mit den Häckselarmen und sowas, das, ja, nicht übel, aber ich beziehe mich jetzt mal wirklich rein auf den ersten Teil, der natürlich absolut dramatisch war, auch für Kinder. Ja, als da das Pferd im Sumpf versunken ist. Und,
absolut, den See der Traurigkeit. Also ich fand es aber auch schon so ein bisschen so ein Märchenkitsch. So.
Also definitiv, das, ja. Sehr, sehr kitschig.
Bisschen auch. So.
Die ganzen Figuren, alle so mit ihren komischen Fledermaus-Reittieren und diese ganzen komischen Ohren und wie die alle gucken. Wobei es natürlich trotzdem von den Masken her auch schon gut gemacht damals. Ja, auch ich finde auch den Steinbeißer haben sie richtig gut hingekriegt. Das würde ich dann eher im zweiten und in dem furchtbaren dritten Teil ankreiden, dass sie da dann angefangen haben, den auch optisch zu verändern komplett und nicht bei dem alten Schema zu bleiben. Also das ging irgendwie gar nicht. Dann aber auch der Hauptgegner, wenn man so will, der Gmorg, ja, dieser wolfsähnliche Typ
mich,
da.
Ja.
Als der da Wolf am Ende dann in dieser Höhle da mit ihm quatscht und absolut, also gigantisch, wie sich das eingebrannt hat. Und ich gucke es auch heute einfach immer wieder noch mal gerne an, weil es ist auch super restauriert worden, muss man auch ganz klar sagen. Da gibt es ja mittlerweile die Blu-ray. Ich weiß gar nicht, haben sie das auch schon als UHD mittlerweile rausgeknallt?
Ja, UHD.
Ja, aber alleine auch die Blu-ray lohnt sich schon. Ist super restauriert worden, nur leider halt mit diesen fehlenden 7 Minuten. Also die 7 Minuten fehlen nicht, sondern sie wurden halt nicht mitrestauriert, weil es da keine Originalmaterialien mehr gab. Die haben sie damals komplett zerhäckselt, als
dass man Brennholz brauchte.
Nee, lass mal überlegen, wie war das? Es gab ja dann eine gekürzte amerikanische Version von dem Film. Und da wurde ja dann auch dieses Neverending Story, dieses Pop-Musik-Dingens da dafür gemacht. Ne? Das gab es ja im Originalfilm in Deutschland gar nicht. Da war ja rein die Musik von Klaus Doldinger dabei. Und für die amerikanische Version haben sie dann dieses Hippe und Poppige
das,
noch dazu gemacht.
Dieses, der Atreo, oder ist es die Kaiserin oder beide oder wer, die sprechen Englisch, ne? Ich weiß nicht mehr, ob das war das jetzt der zweite oder erste, aber ich habe vor kurzem reingeschaut, habe den Film hier und dann, ich schaue mittlerweile ja fast nur Englisch und dann so umgeschaltet und direkt im Deutschen gesehen, es ist nicht lippensynchron, der Film ist nicht auf Deutsch.
Achso, du meinst die Schauspieler sind original.
Ja, genau.
Ja, klar, die waren ja auch vom Namen her, hast du es auch schon gemerkt.
Aber das heißt, die haben schon sehr auf international geschielt. Ich weiß nicht, ob da viel draus wurde, ich glaube nicht, aber...
Ich glaube, die haben einfach keine besseren Schauspieler in Deutschland gefunden. Die mussten sich einfach am amerikanischen Markt bedienen, weil da wahrscheinlich schon mehr Kinderschauspieler verfügbar waren, die wirklich für den Anspruch dieser Produktion getaugt haben. Das ist jetzt nur mal so in den Raum gestellt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber ich könnte mir es vorstellen, weil rein von der schauspielerischen Leistung her war das schon absolut genial, was die Kinder da zu der Zeit hingelegt haben. Also da war noch der Bastian, der glaube ich tatsächlich, war das ein deutscher Schauspieler? Der war da noch mit der durchschnittlichste von, also auch nicht schlecht, aber ja, etwas unterm Schnitt.
Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, quasi deutsches Buch, deutsche Verfilmung und dann offenbar in Englisch.
Ja, wie auch immer. Also sie haben auf jeden Fall irgendwann die amerikanische Version restauriert und haben dafür diese ganzen Negative dann irgendwie, oder das Originalfilmmaterial dafür hops gehen lassen und haben halt diese 7 Minuten, die in der deutschen Fassung mehr drin waren, dummerweise dabei mit vernichtet. Deshalb gab es da keine Restauration von diesen 7 Minuten. Naja, wie auch immer. Das sind fiese Details, die einem aber eigentlich auch egal sein können. Ich muss ehrlich sagen, es fällt auch nicht wirklich auf, wenn man den Film heute guckt. Er ist auch auf jeden Fall sehr gut geworden für so einen alten Film. Und er macht immer noch Spaß anzugucken. Und von daher, also wer den noch nicht gesehen hat, ganz ehrlich, das ist eine übelste Wissenslücke. Das müsst ihr auf jeden Fall nachholen. Beides, also E.T. und die unendliche Geschichte, aber keine Kinderfilme, die ich unter 12 empfehlen würde. Ja.
Da hätte ich aber heute einen Filmtipp für unter 12.
Dann lass uns jetzt mal noch im Anschluss an diese Filmtipp-Folge einen Filmtipp machen.
Der Heimkinopraxis Filmtipp.
Und zwar, ja, ähnlich, wenn ich habe ja von den Filmen Kindererlebnissen erzählt, insbesondere Huck Finn und so Sachen, wo ich gemerkt habe, ja, als Kind fand ich das irgendwie toll, so Abenteuer in der Natur und spannend, und habe dann auch gemerkt, wenn man jetzt irgendwo Netflix sonst wo schaut, was gibt's an Kinderfilmen, dann heißt es eigentlich, übertrieben gesagt, 100% Animationsfilme.
Ja.
Kinderfilm ist gleich Animationsfilm. Das finde ich irgendwie schade, weil ich bin da auch oft gar nicht mal so ein sehr ein Fan davon. Und jetzt muss man fairerweise sagen, den Film, den ich empfehle, der hat auch einen sehr hohen Animationsanteil. Er kommt aber quasi als Echtfilm daher. Und zwar heißt der Ruf der Wildnis und ähnlich wie Huckleberry Finn auch x-mal verfilmt. Das Ganze wohl, das Buch. Und auch da, es ist nicht die brillanteste Geschichte und so das Werk für die Ewigkeit. Aber der Film hat eine absolut... gibt es hier nur auf Blu-ray, aber eine absolut amtliche Bildqualität. Zusammen mit einem fetten Sound, einem relativ großen, ich glaube sogar dreistelligen Millionenbudget. Harrison Ford in der Hauptrolle, die auf dem Plakat ist. Dann gibt es noch den, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Omar Sy, französischer Darsteller aus Ziemlich beste Freunde und Lupin und so, also recht bekannter schwarzer Darsteller. Und ansonsten viele Hunde, um die es da geht, die so durch die Welt reisen, durch Kanada und da sie ihre Abenteuer zur Westernzeit quasi erleben. Unnötigerweise wird dann am Ende auch noch einer erschossen. Es ist FSK 6, also was man nicht so explizit sieht, aber so ein paar handlungsmäßig ist es jetzt nicht so überbrillant, aber es ist ein total immersives Abenteuer, was also meine Kinder auch total umgehauen hat und was man auch als Erwachsener zumindest mal einmal sich anschauen kann und ich mir gut vorstellen könnte, dass das irgendwann, wenn die dann mal in 30 Jahren so einen Podcast machen oder so und sagen, damals habe ich Ruf der Wildnis gesehen.
Und habe einander Klatsche seitdem.
Genau, ne, aber so ein Film ist das und irgendwo wurde auch mal gesagt, ja, die Animation nicht so ganz gelungen, weil die Hunde so vermenschlicht, so, sie sprechen nicht, aber sie machen halt so Mimik und so, und da muss ich sagen, also wenn man das findet, dann jammert man aber auf sehr hohem Niveau, weil beispielsweise der von mir ja ebenfalls schon verrissene Prey, der ist nochmal auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, also tiefer. Also das sehen die Tiere schon, die sind oft schon nah an perfekt. Also natürlich, man kann jetzt nicht jedes Schauspieler von Tieren so als realistisch rüberbringen, es sind nun mal animierte Tiere. Aber hohes Budget, hohe visuelle Qualität, Set-Design, Look, das sieht alles sehr amtlich aus.
Definitiv. Ich habe ihn auch vor dem Hintergrund positiv in Erinnerung, weil ich mag einfach diese Geschichten, die so im Goldrausch um 1900 herum spielen. Das ist einfach, ich finde das einfach eine coole Zeit, um da irgendwelche Geschichten, Abenteuergeschichten drüber zu machen. Ich muss dem Film tatsächlich auch die mittelmäßige Animation ankreiden. Das war so mein Kritikpunkt, weshalb der bei mir nicht allzu gut weggekommen ist, obwohl er ansonsten eigentlich total cool war. Aber diese, mir war das einfach zu unnatürlich. Also ausgesehen hat es gut, ja, vom ganzen Rendering her. Ich meine, der ist 2020, da haben sie es mit CGI wirklich schon drauf gehabt. Aber was sie einfach nicht hingekriegt haben, fand ich, waren die Bewegungen der Hunde. Und das hast du schon in diversen anderen Filmen besser gesehen. Also selbst Animationsfilme, die jetzt nicht realistisch aussehen wollen, das ist das ganze Pixar-Zeug und was weiß ich nicht alles, selbst da bewegen sich die Tiere aus meiner Sicht teilweise realistischer als jetzt in diesem Film, die Hunde. Das ist irgendwie, hat das für mich irgendwie nicht so richtig gepasst und das reißt mich dann einfach raus. Da habe ich dann irgendwie ein Problem damit, weiß auch nicht. Also fand nicht schlecht, aber er hat halt so seine negativen Seiten. Ja, dann hätten wir mal wieder eine Folge mit verdammt vielen Filmtipps, obwohl man das ja fast schon nicht so sehen kann. Also das ist ja eigentlich schon ein Pflichtprogramm, was wir jetzt hier gemacht haben. Ne? Das sind ja, bis auf ein paar Ausnahmen, würde ich sagen, ist das alles Dinge, die sollte man gesehen ein haben.
Langer Abend aus Kongo, Independence Day. Und, ja.
Genau, also was richtig niveauvoll ist.
Ja, genau.
Yeah. Genau, also wenn ihr jetzt heute irgendeinen Film da drin entdeckt habt, dann und ihr kennt den noch nicht, dann gucken, ja, das ist wirklich, das ist Allgemeinbildung, das, nee, ich kann es gar nicht anders sagen, man muss das gesehen haben, auch wenn es manchmal wirklich schlecht ist, aber ja, ansonsten lasst uns, wie gesagt, gerne wissen, was sind eure Filme, mit denen ihr spezielle Erinnerungen verbindet, wo ihr eine spezielle Geschichte dazu irgendwo habt. Schreibt es gerne in die Kommentare bei uns auf der Website unter den entsprechenden Beitrag heute oder schreibt es auch gerne im Podcast-Player eurer Wahl, wenn man dort kommentieren darf oder bei Facebook. Wir sind auf jeden Fall tierisch gespannt auf eure Erzählungen und ja, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Macht's gut, bis dann.
Bis dann.
Der Heimkinopraxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de